Ich habe heute einen sehr kurzen Bibeltext, über den ich sprechen möchte, und zwar aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das so hört. Sterben ist mein Gewinn, sagt er. Das sind starke Worte. Was empfindet ihr dabei? Sterben als Gewinn. Man sollte sich darauf freuen. Wenn ich wüsste, dass ich morgen etwas gewinne, also etwas Richtiges gewinne, sagen wir so 100.000 Franken oder 200, dann werde ich mich riesig freuen. Freuen wir uns auf das Sterben? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wollen uns also mit dieser Aussage ein bisschen beschäftigen. Diese Worte schreibt Paulus und er weiß, worüber er redet. Er sitzt im Gefängnis und wartet auf sein Urteil. Es kann sein, dass im nächsten Moment die Wache kommt, er wird hinausgeführt und es passiert gerade das, worüber er schreibt. Er wird sterben. Er wird getötet. Also seine Worte haben einen ganz anderen Wert, als wenn das ein junger Mensch sagt, der sich gerade bekehrt hat und der voll Begeisterung ist. Ich weiß, in der Jugi, als ich noch jung war, oder wir haben auch über Philipperbrief gesprochen, und wie leicht ich das damals gesagt habe, sterben ist mein Gewinn. Ja, das war noch so weit. Ich musste erst mein Studium beenden und dann Beruf finden. Und ich habe gehofft, ich werde auch heiraten und dann Familie und so weiter. Und nicht sterben, ja gut, ein Gewinn. Aber ja, da habe ich noch so viel Zeit, also wenn man das so menschlich betrachtet. Aber für Paulus ist das ganz konkret, das kann in jedem Moment passieren. Also das hat ein Gewinn, ein Gewicht. Und trotzdem, es ist nicht einfach zu verstehen. Das ist Unsinn. Sterben ist doch kein Gewinn. Der Tod bedeutet Abschied, Trennung. Das ist eigentlich der größte Verlust. Wenn wir sterben, dann verlieren wir alles. Alle Beziehungen. Dann ist die Ehe nicht mehr da. Die Kinder, die Freundschaften, alles ist weg und auch alles andere. Das, was du hast, den ganzen Besitz, das Haus, die Hobbys, alle Erfolge, einfach alles, du verlierst das. Wir trennen uns von allen und allem, was wir gerne haben. Der Tod ist in jeder Hinsicht der endgültige, absolute Verlust, die absolute Trennung von allem Irdischen. Wieso kann Paulus also sagen, dass es für ihn ein Gewinn ist? Das ist eine ganz wichtige Frage und wir wollen die Antwort suchen, weil auch wir einmal mit der Gewissheit sterben wollen, dass wir gewinnen. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie soll mein Leben aussehen? Sterben als Gewinn. Bitte, wir müssen das richtig verstehen. Das ist in keinem Fall so, dass Paulus sich auf seine Hinrichtung freut. Ja, das wird sicher schön sein, wenn sie mit dem Kopf abhauen werden. Also so sicher nicht. Wir sind Menschen und wir kämpfen um das Leben. Wenn jemand krank ist, dann kämpft er, dass er wieder gesund wird. Das ist ganz natürlich. Ich bin einmal beim Surfen, ich habe in den Ferien ab und zu so gesurft, in meinen jungen Jahren. Und einmal bin ich nach einem Sturz unter das Segel gekommen. Und das ist eine dumme Sache, das Segel ist groß. Und dummerweise hat sich der Trapez, man sitzt so mit seinem Gewicht, gleicht man die Kraft von dem Segel aus. Und das hat sich nicht ausgehängt. Und ich konnte nicht nach oben. Und ich habe gewusst, ich habe vielleicht noch 30, 40 Sekunden und dann ist fertig. Und ich muss euch sagen, ich habe mich nicht auf den Tod gefreut. Auch nicht in die Ewigkeit. Ich habe gekämpft, dass ich wieder auf die Oberfläche kommen und atmen kann. Also wir dürfen keine falsche Vorstellung haben. Paulus redet nicht über den Moment seines Todes. Er redet über die Bereitschaft, in die Ewigkeit zu gehen. Das wird für ihn der Gewinn sein. Übrigens, wenn wir über das Sterben reden, ich glaube, wir dürfen dafür auch beten. Und ich tue das ab und zu. Ich bete, dass mein Sterben einmal ein Zeugnis über meinen Glauben sein kann. Vielleicht ist jemand bei mir, meine Nächsten, ein Freund, vielleicht der Arzt oder eine Krankenschwester, wer weiß, ich weiß es nicht. Aber ich bete, dass mein Sterben einmal ein Zeugnis über meinen Glauben sein kann. Diese Aussage, Sterben ist ein Gewinn, wir müssen sie in ihrem Zusammenhang betrachten. Das Ganze, den ganzen Satz lesen, nicht nur Sterben ist mein Gewinn, sondern vor allem Christus ist mein Leben. Paulus hat seinen Herrn so geliebt, dass Jesus zu seiner Leidenschaft geworden ist. Es war ihm nichts wichtiger als Jesus. Er hat sein ganzes Leben auf ihn ausgerichtet. Paulus hat unter den Juden eine riesige Karriere machen können, verglichen vielleicht mit unserem, mindestens mit unserem Nationalrat, wahrscheinlich Bundesrat. Er war ein brillanter Denker, bestens geschult, mit einem großen Einfluss, mit einer großen Energie. Er konnte sich durchsetzen. Aber er sagt, es ist für mich heute alles wie ein Dreck. Nur damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und darum ist für ihn der Tod ein Gewinn, weil er dann Christus gewinnen wird, endlich voll gewinnen wird, bei ihm sein wird. Also wenn wir wollen, dass unser Sterben einmal ein Gewinn wird, dann müssen wir jetzt so leben. Wenn dein Tod einmal der größte Gewinn sein soll, dann musst du jetzt sagen können, Christus ist mein Leben, Christus ist der Ziel und das der Inhalt meines Lebens. Ich lebe für ihn. Und das hat viele Konsequenzen. Ich möchte nur die einfachsten zeigen. Das sind Sachen, die wir auf der einen Seite geschenkt bekommen haben oder geschenkt bekommen können, aber die wir auch ergreifen wollen. Das erste, Freude. Paulus hat für Jesus gelebt und darum hat er immer wieder sagen können, in diesem Brief vor allem, freut euch im Herrn. Bei uns in der Gemeinde wird das oft als Segensspruch am Ende vom Gottesdienst gelesen, das ist sehr schön. Aber wie kann man da? Wie macht man das? Wie kann ich mich ständig freuen? Ganz einfach. Christus ist mein Leben. Wenn man ihm sein Leben gegeben hat, dann hat man Vertrauen zu ihm. Jesus ist doch mein Herr und er ist mächtig. Er hat Kraft. Er führt mich. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und das ist die Freude. Dieses tiefe Vertrauen, dass der Herr mit mir ist und dass er mich führt, dass er mich bewahrt. Solche Freude ist viel mehr als eine Emotion. In einem Buch habe ich einen Vergleich gelesen. Er sagt dort, es gibt Freude, die Emotion, oder? Das ist wie ein Thermometer. Temperatur, also es wird warm und die Temperatur steigt, oder der Thermometer steigt. Du erlebst etwas Schönes, deine Freude stark und dann sinkt sie wieder, wie ein Thermometer. Das ist normal, das sind die Emotionen. Aber die Freude im Herrn, das ist wie ein Thermostat. Das regelt die Temperatur. Ja? Du hast die Freude in dir und dann kannst du über die Umstände herrschen. Du bist darüber. Diese Freude gibt Jesus, wenn ich ihm ganz vertraue, wenn ich ihm mein Leben gegeben habe. Und dann schaue ich zurück und weiß, wie oft er mich bewahrt oder geführt hat. Ich bin in Tschechien aufgewachsen, noch unter den Kommunisten. Und damals, als ich am Gymnasium war, hat die Kommunistische Partei entschieden, dass ich nie mehr an der Hochschule, also dass ich nie an der Hochschule studieren darf. Das ist für mich einfach verboten. Nun, ein Lehrer hat dort irgendwie in die Materialien, ich weiß nicht, ob es geschrieben, etwas verändert. Und nach 2 Jahren, nach dem Abitur, habe ich studieren dürfen. Plötzlich ist das so gekommen. Der Herr hat es gegeben. Und wie oft hat er mich bewahrt? Wahrscheinlich weiß ich nicht einmal den Zehnten davon. Aber das, was ich weiß, das ist so schön. Ich kann mich auf ihn verlassen. Das ist, liebe Geschwister, so eine Freude. Ich meine, dass wir von Paulus ein falsches Bild haben. Manche stellen sich Paulus als einen strengen Mann vor, rechtsgläubig, fromm, der mahnt und tadelt, nicht, und alle Irrlehre bekämpft. Ich bin überzeugt, dass er ein sehr fröhlicher Mensch war. Wieso hätte er schreiben können, liebe Geschwister, freut euch, wenn er sich nicht selber ständig gefreut hätte? Er hat sich gefreut. Natürlich muss er gewisse Christen tadeln, weil sie im Glauben lau sind. Und das kann Paulus nicht verstehen. Schaut, Jesus bietet so viel. Du kannst schon jetzt im Himmel sitzen. Und die Leute nehmen das nicht an. Jesus bietet ein Leben voll Freude. Und sie suchen eine billige Freude in der Welt. Und darum mahnt Paulus und zeigt den Reichtum in Jesus. Und natürlich bekämpft er die Irrlehren, die Jesus verdecken wollen. Das ist verständlich. Er liebt Jesus mit seinem ganzen Wesen, freut sich in ihm und will allen anderen diese Freude auch möglich machen. Wissen Sie, das ist eine schreckliche Täuschung Satans, dass er uns einreden will, dass das Leben mit Gott irgendwie grau ist. Ohne Freude, so fromm sei nicht, keine Freude. Schon am Anfang war das so. Gott hat die 2 ersten Menschen in einen wunderschönen Garten gestellt und hat ihnen gesagt, liebe Leute, alles ist für euch. Ihr könnt hier alles essen, von jedem Baum, die Nüsse und Früchte, alles ist für euch. Ihr könnt alles essen, mit einer einzigen kleinen Ausnahme. Und dann kommt der Teufel und sagt Eva, ist das so, dass Gott gesagt hat, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen im Garten? Wissen Sie, die Worte sind praktisch die gleichen. Aber der Sinn ist absolut umgekehrt. Gott sagt, Mensch, du darfst alles mit einer kleinen Ausnahme. Und der Teufel sagt, Mensch, du bist arm, du darfst nichts. Gott hat dich betrogen. Und das macht er bis heute. Und wir haben Angst, dass wir etwas verpassen könnten, wenn wir mit Jesus leben werden. Aber das stimmt nicht. Ich kann euch sagen, seitdem ich mit Jesus lebe, kann ich mich am Leben wirklich freuen. Als ich letzten Mal von euch nach Hause gefahren bin, dann habe ich hier oben, ich bin dann über den Pfannenstiefel gefahren und ich bin dort gehalten und habe geschaut, es war, also die Sicht war offen, oder ich habe die Alpen gesehen. Das war so überwältigend. Ich habe gesagt, Gott, du bist so herrlich. Du hast das alles so wunderbar gemacht. Wenn ich spazieren gehe, manchmal im Wald, ich bleibe stehen und staune über, dort habe ich einen Baum, den ich liebe, oder einen, ein Kieferbaum, das ist eine Kreuzung, dort steht ein einsamer Kieferbaum. Er ist nicht schön, er ist so krumm und verschlagen von dem Gewitter wahrscheinlich, aber er ist für mich ein Bild eines Christen. Steht dort ganz allein, fest und strebt nach oben und er hat ganz tiefe Wurzeln. Ich habe das irgendwo gehört, ein Kieferbaum, der hat so tiefe Wurzeln, wie er hoch ist. Sehr tiefe Wurzeln. Du siehst viele so die Tannen, die umkippen, wenn Wind stark ist. Aber ein Kieferbaum nie. Der hat tiefe Wurzeln, also in Jesus verwurzelt sein, dann gibst du nicht um. Er ist für mich dieser Baum ein Vorbild. Ich freue mich so riesig an diesem Baum. Sage mir Gott, wie wunderbar hast du diesen Baum gemacht. Er redet zu mir. Oder schaut die ganze Schöpfung, wie Gott alles so wunderbar gemacht hat. Wenn wir das machen sollten, ja, dann machen wir vielleicht eine Fabrik für Blumen und zack, 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 alle Blumen sind gleich. Das wäre doch schrecklich, oder? Oder stellt euch vor, alle Mädchen wären gleich, oder? Ganz gleich aussehen, wie hätte ich die Schönste auswählen sollen, oder? Das wäre nicht möglich. Aber Gott ist so lieb. Er macht, die ganze Schöpfung ist so reich. Diese Düfte oder Geschmack und Farben, das hat Gott für uns gemacht, dass wir uns am Leben freuen. Wir werden nichts verpassen, wenn wir mit Jesus leben. Aber das Schönste ist, wir wissen von einem noch schöneren Leben, von der Fülle, wo wir ganz frei werden von jeder Sünde, jedem schlechten Gedanken, jedem Schmerz, jedem Leid. Das wird eine vollkommene Welt sein. Und ich sage mir, wenn schon diese Welt so schön ist, wie herrlich muss die Welt Gottes sein, die nicht von der Sünde beschädigt ist. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber wir werden Gott sehen, wie er ist. Wir werden ihn kennenlernen. Und ich bin überzeugt, nur Gott schauen zu dürfen, das wird uns für die ganze Ewigkeit reichen. Weil er ist so groß und so voll, so mannigfältig. In ihm ist so viel. Du kannst ihn betrachten und du wirst damit nie fertig sein. Du wirst immer etwas Neues entdecken. Du wirst dich immer wieder freuen. Und darum müssen wir keine Angst vor dem Tod haben. Das Sterben kann schwer sein, das ist möglich. Für Paulus war die Hinrichtung sicher auch nicht leicht. Und doch, dort ist ein Gleichnis von den Dienern in der Bibel, von den Dienern, die mit den Talenten, kennt ihr das Gleichnis, oder Matthäus 25, oder bei Lukas ist das auch. Er sagt den beiden Treuen, geh ein in die Freude deines Herrn. Liebe Geschwister, in die Freude deines Herrn. Das ist der Tod, das ist ein Gewinn in die Freude deines Herrn, dann wird unsere Freude erst vollkommen sein. Wir werden gewinnen. Das Zweite, wer mit Jesus lebt, der kann auch die Prioritäten seines Lebens richtig setzen. Wir können nicht alles tun, weil wir die Zeit und die Kraft nicht haben. Ich lese manchmal so Nachrichten im Internet und ich frage mich immer, ja, diese Überschrift, lohnt es sich, dass ich diesem Artikel, ich weiß nicht, 5 Minuten meines Lebens schenke? Bei den meisten oder bei vielen lohnt es sich wirklich nicht. Und das ist die Weisheit, das zu tun, was wichtig ist, die Prioritäten richtig zu setzen. Sachen zu tun, die wirklich wichtig sind und auf das andere zu verzichten. Paulus redet darüber in den Versen 11 und 10, ich sage nur gekürzt. Er sagt, wenn unsere Liebe und Erkenntnis wachsen, dann können wir prüfen, worauf es ankommt. Prüfen, worauf es ankommt. Das ist die Lösung. Wer Jesus liebt, wer mit ihm lebt, an ihn denkt, der wird immer erkennen können und unterscheiden können, ob eine Sache wichtig ist oder nicht, ob ich Zeit und Kraft dafür habe, ob ich Geld investieren will oder nicht. Wir entscheiden uns immer nach unserem Herzen. Wir tun Sachen, die wir gerne haben. Wenn jemand Sport gerne hat oder ein Hobby liebt, der findet immer Zeit dafür. Ich habe gestaunt jetzt morgen, wie viele Menschen hier am See laufen. Oder man fährt mit dem Auto und ein Jogger nach dem anderen. Ich finde es schön, dass sie das tun. Sport ist gesund. Ein Hobby schafft Ausgleich. Nichts dagegen. Aber es geht um das richtige Maß, um die Priorität, was ich lieber habe. Stellen wir uns eine Situation vor. Ich komme einmal vor Jesus. Seine Augen wie Feuerflammen schauen mich an. Was meint ihr? Wäre das denkbar, dass ich sagen könnte, Herr, ich war zwar bekehrt, aber ich habe in meinem Leben mit niemand über dich gesprochen. Nicht einmal mit einem Nachbarn. Ich habe nicht viel gebetet. Dein Wort habe ich auch nicht viel gelesen. Aber ich habe ein Zimmer gehabt, wo ich eine Modelleisenbahn gebaut habe. Und ich habe diese ganze Gotthard-Bahnstrecke pünktlich nachgebaut. Meinen Sie, wäre das möglich, so etwas zu sagen? Also ich habe ein Hobby erwähnt, das viele Schweizer haben, ich weiß es, darum habe ich das gesagt, Entschuldigung. Aber was meint ihr, wäre so etwas möglich? Oder Herr, ich habe für dich nicht viel gesagt, aber ich habe so viele Briefmarken gesammelt. Liebe Geschwister, wird man nicht zittern? Paulus redet hier über Liebe und Erkenntnis. Unter uns Menschen ist das oft so, dass wir jemand lieb und sympathisch finden, aber wenn wir ihn nachher näher kennenlernen, dann sehen wir meistens, dass eben nicht alles Gold ist, oder? Bei Jesus ist das umgekehrt. Je mehr man ihn kennenlernt, desto mehr versteht man, wie groß und unverdient seine Liebe zu mir ist. Er hat mir alles vergeben. Und auch jetzt, ich darf zu ihm jeden Tag kommen und sagen, Herr, ich habe schon wieder irgendwie etwas falsch gedacht. Ich war in meinem Gedanken böse auf jemanden oder ich habe etwas gesagt, was ich nicht sagen sollte. Ich kann täglich um Vergebung bitten. Und manchmal komme ich 3-4 Mal pro Tag mit derselben Sache und der Herr vergibt mir und gibt mir immer wieder Frieden in meinem Herzen. Und nicht nur das, wenn ich die Bibel lese und erkenne, was Jesus für mich alles vorbereitet hat, wie reich bin ich in ihm beschenkt, dann liebe ich ihn auch und will für ihn etwas tun, will mit ihm sein, will ihn mehr kennenlernen. Und je tiefer diese Erkenntnis, desto größer die Liebe. Und dann können wir entscheiden, was wichtig und was nicht wichtig ist. Paulus sagt, worauf es ankommt. Wir tun etwas für Jesus nicht, weil wir müssen, unter Druck, sondern weil wir ihn lieben und ihm dankbar sind. Der dritte Punkt, unser Verhältnis zum Materiellen. Wir wollen auf der einen Seite von diesen Sachen frei sein, aber wir brauchen sie. Sogar für eine Evangelisation oder Missionsarbeit brauchen wir Geld. Und es ist nicht leicht, richtige Entscheidungen zu treffen, richtige Einstellung zu haben. Ein Beispiel: Ich war als Leiter mit einer Gruppe von ca. 25 jungen Christen Skifahren. Wir haben in Pontresina gewohnt und das ganze Gebiet von St. Moritz war für uns offen. Das war also herrlich dort. Das ist die Berge, das ist wunderbar. Und diese Leute waren alle jung, so 20, 25 Jahre alt, alle ledig, jeder hat verdient, alle waren also im Geschäftsleben und die haben das Leben wirklich genossen, ja, schon die Ausrüstung und das ist nicht billig, oder Skifahren und dann am Mittag gehst du ja in ein Restaurant, Bergrestaurant, das ist auch nicht so ganz günstig und nachher noch Dessert und Kaffee. Ich habe mich gefreut, das waren ihre Ferien, sie sollten genießen, oder? Aber dann, an einem Abend, habe ich einen Missionsvortrag organisiert. Dort in Salarina ist eine christliche Gemeinde und ich habe dort die Christen gebeten. Sie sind gekommen und haben über die christliche Arbeit im Engadin berichtet. Und das war recht interessant, wirklich spannend, wie schon von alters her die Christen dort in den einzelnen Höfen in dem Tal gelebt haben und wie sie sich jetzt bemühen, dort die Gemeinde fördern und die christliche Arbeit voranzutreiben. Und ich habe gesagt, nachher gibt es eine Kollekte, oder? Das habe ich schon vorher gründlich, also wirklich darauf hingewiesen. Jeder hat es gewusst. Und ich habe gesagt, ja gut, wir sind so 25 Leute, schön, wenn jemand einen Hunderter gibt, was ist das für die Leute, die so, geben Hunderter so leicht aus für ihre Unterhaltung, nicht? Wenn jemand nur einen Hunderter gibt, dann kann ich der Gemeinde nachher, ich war der Leiter oder ich musste das zählen und übergeben, kann ich vielleicht 2 oder noch mehr 1000. Ich habe mich gefreut, dass wir die Gemeinde wirklich unterstützen werden. Gut, nachher gab es die Kollekte, ich habe es gezählt und wenn ich das abgezogen habe, was ich eingeworfen habe, dann waren in der Kasse vielleicht 18 Franken. Liebe Geschwister, das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Er sagt, stimmt etwas nicht. Stimmt etwas nicht. Paulus war auch ans Geld angewiesen. Er musste seine Schiffreisen bezahlen, musste essen, Material für seine Bücher, also für die Briefe, kaufen. Das war teuer. Der Philipperbrief ist eigentlich entstanden, dass die Gemeinde in Philippi ihm nach Rom etwas Geld geschickt hat und Paulus dankt für das Geld, schreibt den Philipperbrief. Aber lesen wir, wie er vom Geld frei war. Kapitel 4, 11 bis 13. Ich kann arm sein, ich kann reich sein. Das sind große Worte. Und beides ist nicht leicht. Wir denken, arm möchte ich nicht sein, oder? Ganz arm. Das ist schwer. Aber reich, ja, das wäre kein Problem. Ich habe mir gedacht, wenn ich einen Monat im Leben wirklich reich sein könnte, das wäre doch super. Aber ich bin mir nicht sicher. In Sprüche 30 steht folgendes Gebet. Armut und Reichtum gib mir nicht. Ich könnte sonst, wenn ich satt, also reich würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Das ist eine große Weisheit, große Menschenkenntnis. Zu reich zu sein, das bringt die Gefahr mit sich, dass man stolz wird, unabhängig. Wer ist der Herr? Wer ist Gott? Ich brauche ihn nicht. Ich kann mir alles kaufen, ich bin gesichert. In den Psalmen wird oft über die Armen gesprochen. Ja, die Armen werden unterdrückt, bitten um Hilfe. Und wer ist das Gegenteil zu den Armen? Wisst ihr das? Sind die Armen und Gegenteil sind die Gottlosen meistens. Bitte, das heißt nicht, dass alle Reichen gottlos sind. Ja, es gibt reiche Leute, die sehr viel für das Reich Gottes tun. Die können das, aber das kann nicht jeder. Und es ist nicht leicht, reich zu sein. Armut und Hunger, das ist sicher auch nicht das Ideal. Er sagt, wenn ich hungrig wäre und meine Familie auch, ich könnte mich auch auf dem fremden Eigentum vergreifen. Ich könnte stehlen. Und das ist nicht richtig. Paulus sagt, ich kann beides. Das ist für mich keine Gefahr. Warum? Weil sein Herz voll von Jesus ist. Das Materielle, das ist nur am Rande seines Lebens. Das sind nur Mittel, um Jesus zu dienen. Hat er Geld, dann will er sich nicht etwas leisten, sondern er gebraucht das für seinen Dienst, für das Evangelium. Und Jesus lässt ihn nicht hungern. Er sagt, mein Ziel, mein Siegeskranz, mein Schatz, mein Reichtum, das habe ich alles im Himmel. Also er kann auch in dieser Hinsicht selig sterben. Er weiß, durch den Tod werde ich reich. Ich habe meinen Besitz beim Herrn. Wenn ich sterbe, dann gehe ich dorthin, wohin ich meinen Besitz schon vorher überwiesen habe, in den Himmel. Wer dagegen hier auf der Erde reich sein will und diese Sache ihm zu wichtig sind, der muss alles lassen. Der verliert alles. Sein Sterben ist ein Verlust und er kommt im Himmel bettelarm an. Also wir sind nicht Paulus und wir brauchen gewisse Dinge zum Leben. Und ich bin dankbar für manches, was ich habe. Aber lassen wir diese Sachen nicht über uns herrschen. Übrigens, im Alten Testament musste man 10% von seinem Besitz, von seinem Verdienst, von seinem Einkommen abgeben. Müssen wir das auch? Was meint ihr?
Steuern.
Bitte?
Steuern.
Ja, nur Steuern. Das kommt noch dazu, ja, das müssen wir. Aber für die Gemeinde oder für das Reich Gottes. 10% bitte. Ich werde sagen, tut mir leid, aber ich muss sagen, nein. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir müssen es nicht. Wir müssen es nicht. Aber, du hast recht, weil wenn die Menschen unter dem Gesetz 10% gegeben haben und wir sind unter der Gnade, wir haben mehr, sollten wir noch mehr geben. Eigentlich sieht uns Gott als nur Verwalter von dem, was wir haben. Also wir müssen es nicht, das ist nicht vorgeschrieben, aber wir machen es, weil es unserem Vater gefällt und wenn möglich geben wir noch mehr. Wenn wir Jesus lieben und ihm vom Herzen dienen wollen, dann wird uns klar werden, was wir für uns brauchen und was wir geben können. Paulus sagt, ich habe gelernt, mich mit dem zu begnügen, was ich vorfinde. Versteht ihr, ich habe gelernt. Also es war bei ihm auch nicht so am Anfang, aber er hat es gelernt. Und wenn wir mit Jesus leben, er wird uns schon lehren. Wenn wir ihn lieben, er wird uns schon zeigen. Und ganz kurz noch ein Punkt. Der Mensch, der sagen kann, Christus ist mein Leben, der ist ganz frei von sich selbst. In Rom war schon vorher eine Gemeinde. Es gab dort Prediger und Missionare, und Ältesten, Menschen, die von den anderen Christen angesehen waren. Aber dann kam Paulus und er hat sich die erste Zeit, ich glaube 2 Jahre, bin ich jetzt nicht sicher, frei bewegen können. Er war an einen Soldaten angekettet und durfte sich frei bewegen. Übrigens, die Soldaten haben immer nach 6 Stunden abgewechselt, oder? 6 Stunden ein Soldat, dann der nächste und der nächste. Ich möchte gerne wissen, wie viele von ihnen sich bei Paulus bekehrt haben. Und ich glaube, das war eine ganze Menge, weil er sagt, dass auch die Kaserne, oder, dass dort geredet wird und dass dort viele Gläubige sind. Ich glaube, Paulus hat diese Gelegenheit schon genutzt. Nur mit ihm gehen und sehen, wie er lebt, wie er ständig betet und wie er predigt und sich um die Menschen kümmert, das musste überwältigend sein für seinen Soldaten. Ja, okay. Er durfte sich frei bewegen und jetzt sind die anderen, die Christen sind ihm alle nachgelaufen. Oder hier ist Paulus, bei dem können wir etwas lernen. Der wird uns das am besten erklären. Und die anderen Prediger, und die waren jetzt plötzlich nichts. Und dann kam Paulus richtig ins Gefängnis, wurde eingesperrt. Und jetzt haben diese Prediger und diese Ältesten und diese bedeutenden Menschen wieder ihren Einfluss gewinnen wollen und haben gegen Paulus gearbeitet, haben ihn sogar verleumdet. Und Paulus sagt, das macht mir überhaupt nichts aus. Die sollen ruhig machen, nur wenn Christus gepredigt wird, weil sie haben eifrig gepredigt und wieder die Gemeinde an sich zu reißen. Das macht mich nichts aus, nur wenn Christus gepredigt wird. Für ihn war die menschliche Ehre, Ruhm, das Ansehen nichts. Was ich früher für einen Gewinn gehalten habe, achte ich für schädlich. Ich will das nicht mehr. Meine Belohnung, mein Siegeskranz, das ist alles im Himmel. Worauf es ankommt, Christus wird verkündigt. Frei von sich selbst. Was die Menschen über mich sagen, spielt keine Rolle. Wichtig, was der Herr über mich denkt. Ich wäre froh, wenn jeder von uns sagen könnte, Christus ist mein Leben. Ich liebe Jesus, ich lebe mit ihm, ich will ihm dienen, ich will ihn verherrlichen. Prüfen wir uns, jeder sein eigenes Herz. Was oder wen habe ich am meisten lieb? Ist das Jesus? Dann freue dich, dann lebst du richtig. Und du wirst, wenn das Ende einmal kommt, richtig reich werden. Du wirst gewinnen. Das wünsche ich mir und euch allen. Wir machen jetzt einen Moment Stille und ich werde dann mit einem lauten Gebet abschließen. Herr Jesus, wir verstehen nicht, warum du das getan hast, aber du hast uns erwählt, du hast uns berufen, du hast uns durch deinen Tod von unserer Sünde befreit, du Du hast uns für Gerechte erklärt. Du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir sind so reich in dir. Bitte schenke, dass auch wir dir unser Herz geben. Hilf uns bitte, dass wir dich lieben, dass wir dich suchen, dass die Welt deinen Ruf nicht übertönt. Schenke uns bitte wirkliche Liebe zu dir, dass wir mit dir leben, dass wir dich verherrlichen wollen, dass wir dir dienen, dass wir unsere Freude in dir finden. Sei bitte mit jedem von uns, führe uns, segne uns. Amen.